VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Hast du? Muss ich laut reden?
Hallo? Ah, okay, schon an.
Super.
Herzlich willkommen zu unserem Interview mit Cassandra Kramer, einer jungen Coverdesignerin, die wirklich wunderschöne Cover macht und uns heute ein bisschen hinter die Kulissen mitnimmt. Magst du ein bisschen was zu dir erzählen?
Jo. Ich bin 21 Jahre alt. Ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und habe mich 2013 als Coverdesignerin selbstständig gemacht und arbeite hauptsächlich für Self-Publisher, aber auch für ein paar Verlage, wie zum Beispiel der Main Verlag, hier auch präsent auf der Buchmesse. Jo.
Ja. Wie hast du denn angefangen?
Das war eigentlich relativ aus so Eigennutz. Ich habe damals auf der Bücherplattform Bookrigs meine eigenen Bücher hochgeladen. Und damals habe ich schon so ein bisschen mit Photoshop rumgespielt. Das war so circa 2009, 2010. Und dann habe ich angefangen, meine eigenen Buchcover zu gestalten. Nicht grottig, aber ja. Dann sind irgendwann Autoren zu mir gekommen und haben mich gefragt, ob sie von mir auch ein Cover haben können. Und das hat sich dann so entwickelt. Und irgendwann kam dann der erste Verlag auf mich zu. Das war, glaube ich, der Saphir im Stahl Verlag. Da habe ich eine Illustration gemacht und seitdem habe ich mir gedacht, hey, eigentlich kann ich damit Geld verdienen und das ist eigentlich ganz guter Nebenverdienst für mich als Schülerin. Und dann habe ich einfach weitergemacht und habe mich dann in der Self-Publishing-Industrie so ein bisschen darauf spezialisiert, mich halt für Self-Publisher so einzusetzen. Ja, von der Zeit kenne ich auch Jenny, noch von Bookfix.
Genau, du hast schon gesagt, du machst sowohl für Self-Publisher als auch für Verlage Cover. Gibt es da einen Unterschied?
Eigentlich nicht. Es ist oft so, dass Verlage viel mehr Vorgaben haben, weil sie zum Beispiel einen bestimmten Stil anstreben sozusagen oder sie haben bestimmte Sachen, die vorgegeben sind, die man beachten muss. Und bei den Indie-Autoren, ich glaube, die sind ein bisschen experimentierfreudiger als Verlage und man hat da irgendwie so ein etwas anderen Workflow vielleicht.
Okay. Genau, Workflow, gutes Stichwort. Wie lange brauchst du denn für ein Cover? Also zum Beispiel das von Julia Meyer, was wir hier sehen. Wie lange hast du denn dafür gebraucht?
Es kommt immer darauf an, je nachdem, wie viel Zeit eingeplant wird. Also öfters ist es so, dass die Autoren anfragen und dann gibt es dann so eine kleine Wartezeit. Und dann, wenn derjenige dann dran ist, dann ist es so, dass man erstmal Bilder sucht, das rechne ich meistens nicht in die Zeit rein, aber sonst so zwischen einer halben Stunde und 6 Stunden brauche ich so für so ein Cover-Design, bis es fertig ist, ohne die Bildersuche, die eigentlich die meiste Zeit ausmacht, wenn man das mal so ehrlich sagen darf.
Und wie wählst du da die Motive aus?
Es kommt immer darauf an, also manche Autoren haben immer relativ konkrete Vorstellungen, das bedeutet, sie sagen mir genau, was sie haben möchten und ich gebe dann öfters Feedback, um zu gucken, ob das Ganze machfähig ist, weil viele Autoren haben ein Motiv im Kopf, das vielleicht sich nicht verkaufen würde, aber das denen sehr am Herzen liegt und da versuche ich dann immer so eine Schnittstelle zu finden, ein Cover, das sich verkauft, aber trotzdem immer noch den Autor entspricht, jo.
Ja, was verkauft sich denn?
Das kommt immer darauf an, also bei den Genres ist es so, dass man sagen muss, dass vor allem junge Leute, so zwischen 16 und 25, die achten achten sehr auf das Buchcover, sind die meisten Coverkäufer, dementsprechend sollte man sich so ein bisschen in diese Nischen einordnen können. Zum Beispiel ein Fantasy-Cover soll auch als das erkannt werden, weil das Problem an der Sache ist, wenn man versucht, das Cover viel zu abstrakt zu machen, beziehungsweise viel zu ab vom Schuss, dann sehen die Leute nicht, was es ist. Also ich glaube, je nachdem, in was für ein Genre man schreibt, sollte das Cover zum Genre passen und natürlich dem Publikum angepasst werden. Vor allem das zielgruppenorientierte Design ist sehr, sehr wichtig.
Und hast du da auch eigene Erfahrung? Also inwieweit berätst du den Autor denn beim Cover? Machst du das? Kostet das extra oder ist das schon mit drin quasi?
Also Beratung kostet nie was. Es ist manchmal so, dass ich Chatverläufe, die 30 Tage lang dauern, also wirklich enorme Chatverläufe, wo ich irgendwie Links poste zu Seiten, bei denen ich weiß, wo sie Social-Media-Tipps herbekommen, oder ich verlinke gerne zum Beispiel die Self-Publishing-Bibel und so. Also ich gebe da sehr viele Tipps. Und bei Marketing ist es so, dass ich, wie gesagt, wenn der Autor ein Motiv haben möchte, das sich nicht verkauft, dann bin ich auch ganz ehrlich und sage, lass uns das mal anders machen oder lass uns das irgendwie so drehen, dass wir das Ganze verkaufen müssen, denn am Ende ist ja das Cover sozusagen dafür da, um das Buch dann auch zu verkaufen.
Ja. Ja. Liest du denn auch einen Großteil der Bücher, für die du die Cover machst?
Nein. Also das ist auch nicht böse gemeint, aber ich gestalte natürlich viele Sachen, die ich selber nicht lese. Ein gutes Beispiel, ich bin kein Thriller-Leser, ich gestalte aber unheimlich gerne Thriller. Ich habe jetzt letztens einer meiner ersten Thriller von Fitzek gelesen, fand ich sehr gut, vielleicht werde ich ein paar mehr lesen. Aber sonst nicht. Es gab ein paar, die haben mich sehr überrascht. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens von Hannah Siebern Barfuß im Regen gelesen. Das habe ich vor 2 Jahren oder so oder letztes Jahr gestaltet. Und dann ist es als Hörbuch rausgekommen und ich als Coverdesignerin sitze manchmal da und mache ein Hörbuch nebenbei an. Und das hat mich sehr überrascht und jetzt bin ich angefixt sozusagen. Bin ich nachträglich Fan geworden von diesem Buch.
Das ist doch gut. Und dann gibt's bei dir auch eine Rundumberatung. Das ist ja auch für viele Autoren, gerade im Self-Publishing-Bereich, vom Vorteil. Wenn du da auch aus deinen Erfahrungen, du machst es ja seit 2008, hast du gesagt, ne?
Genau.
Und da konntest du ja auch schon viele Erfahrungen sammeln, gerade auch, du schreibst ja auch selbst.
Genau. Man muss immer unterscheiden, gibt's Self-Publisher, die sich schon selbst informiert haben und die sehr informiert sind. Das sind die, die meistens mit relativ konkreten Vorstellungen zu mir kommen. Und dann gibt es Leute, die zum Beispiel das erste Mal veröffentlichen. Da sage ich zum Beispiel, bei dem und den Anbieter hast du die und die Möglichkeiten. Vielleicht guckst du dich mal bei Nearbooks um oder bei BOD, dass du einfach guckst, dass du dein Buch gut gedruckt bekommst. Weil viele Self-Publisher denken auch, dass Druckerkostenzuschussverlage auch Self-Publishing ist. Da habe ich auch schon oft sehr viel Aufklärungsbedarf gehabt. Und da versuche ich dann auch immer den besten Weg zu finden. Und der Autor hat ja dann auch selber Vorstellungen. Das bedeutet, wenn ich mit dem seine Ziele bespreche, wenn er sagt so, och, ich würde es gerne einfach nur rausbringen und gucken, wie es läuft, dann wird das jetzt nicht so umfangreich. Aber wenn jemand sagt so, ich möchte das wirklich rausbringen, ich möchte damit Geld verdienen, wie mache ich das jetzt am besten? Da versuche ich das auch so in die richtigen Bahnen zu lenken.
Und wie sieht denn die Kontaktaufnahme mit dir aus? Also wie kommen die meisten Leute auf deine Seite? Wie werden die auf dich aufmerksam? Und wie lange dauert es dann meistens vom ersten Kontakt bis zum fertigen Kauf?
Meistens ist es so, dass die meisten Autoren mich auf Facebook finden. Da bin ich sowohl privat als auch beruflich da. Und die meisten entweder adden mich privat, dann kann man sich lange Texte schreiben, oder sie schreiben mir auf die Facebook-Seite. Ansonsten ganz viele Anfragen kommen über meine Homepage. Da hat man nämlich so ein Formular, da kann man reinschreiben, was man haben möchte, zum Beispiel Beratung oder Buchcover oder Lesezeichen und Marketingmaterial. Und dann können sie da ganz entspannt alles aufschreiben. Die meisten Autoren kommen zu mir durch Empfehlungen von anderen Autoren. Und ansonsten durch Google. Also ich habe dich auf Google gefunden und irgendwie auf dem Blog von Annika Bühnemann, dass du Cover machst. Lass mal was zusammen machen. Und ja, also es ist, glaube ich, wenn man sich informiert, dann wird man mich finden eigentlich.
Und du machst ja auch Illustrationen, oder?
Nicht mehr.
Nicht mehr?
Nein.
Ach, schade.
Das,
warum?
Das hat einen Grund, und zwar bin ich nicht die beste Illustratorin. Und vor alledem ist eine Illustration sehr zeitaufwendig und rentiert sich für mich persönlich nicht. Ich kenne Illustratoren, die arbeiten wirklich 20, 30 Stunden an einer Illustration und das kostet dann so schon mal 1.500 €. Und für Self-Publisher, die gerade anfangen, ist das natürlich ein sehr hoher Preis. Und vor alledem ist es so, dass nicht immer ein illustriertes Buchcover passt. Ich glaube, es gibt nur ein paar Genres, wo man sagen kann, dass Illustrationen gut sind. Zum Beispiel Fantasy eignet sich hervorragend, um gute Illustrationen zu machen und so weiter. Und ich habe mir gedacht, da muss ich mich ein bisschen von distanzieren, weil das sehr viel Arbeit war.
Ja. Genau. Ach ja, genau. Entschuldigung. Genau. Self-Publisher machen ja auch viel selbst quasi. Berätst du auch manchmal den Self-Publisher dabei, dass er das Cover selbst erstellt? Beziehungsweise, welche Programme würdest du denn dafür empfehlen?
Ja, das habe ich auch schon gemacht. Manchmal ist es auch so, dass ich habe zwei Autoren, die Cover gerne selbst machen, aber die zu mir immer zum Feedback kommen. Das kostet sie eigentlich nichts, ich mache das gerne. Und dann sage ich, ah, okay, die Schrift kann noch ein bisschen so gehen. Also das ist, macht mir auch sehr viel Spaß. Und Programme benutze ich Photoshop fast ausschließlich. Manchmal für Layout und solche Sachen benutze ich InDesign, also diese Adobe Creative Cloud. Generell, wenn man sich für das Thema Grafikdesign interessiert, sollte man aber nicht auf die Programme pochen. Zum Beispiel ein sehr bekannter Grafikdesigner und auch Cover-Designer ist Chip Kidd. Der hat solche Sachen wie Jurassic Park gemacht. Und er meint, er kann mit Photoshop nicht umgehen. Das ist ihm fremd. Aber er macht wunderbare Cover, die einfach genau das widerspiegeln, was das Buch ist. Und ich glaube, dass die Idee wichtiger ist als das Programm. Und wenn man eine gute Idee hat und die Umsetzung auch machbar ist, dann ist das Programm gar nicht so wichtig. Trotz alledem ist Photoshop wahrscheinlich das, was die meisten Grafikdesigner benutzen. Wenn man zum Beispiel wenn man nicht gerade 1000 Euro ausgeben will für so ein Programm oder so ein Abonnement haben möchte, kann man sich natürlich GIMP holen. Das ist sozusagen die kleine Schwester von Photoshop. Die ist, soweit ich weiß, kostenlos. Und da ist es so, dass du fast alle Funktionen hast, die man auch in Photoshop hast. Und das kann man sehr gut machen zum Anfang. Es gibt einige Designer, die ich kenne, die immer noch mit diesem Programm arbeiten und deren Cover sind wirklich so wunderschön.
Das stimmt. Ich habe es auch mal versucht. Ich bin grandios gescheitert. Was sind denn so die größten Cover-Sünden, die dir schon begegnet sind, damit wir diesen Fehler nicht machen?
Also, das etwas, was relativ häufig vorkommt, sind so 1000 Schriften und dann Groß-Klein-Schreibung, alles, also man versucht sozusagen die gewalte Power von Photoshop auf ein Bild zu klatschen, das ich muss sagen, ich habe das früher auch gerne gemacht, einfach weil man plötzlich die Möglichkeit hat, so viel zu experimentieren. Und ich habe gemerkt einfach, dass die meisten Buchcover, die sündhaft sind, sind einfach solche Sachen, wo das Model gestretched wurde, so in die Breite, weil das nicht gepasst hat und dann ist das Gesicht voll breit oder so, oder es sind unheimlich hässliche Schriften darauf, oder es ist zu dunkel und man sieht überhaupt nichts, oder da sind so selbst fotografierte Frauen drauf, zum Beispiel die beste Freundin im Garten schnuppert an der Blume. Also da sind manche Horrorsachen drauf, also nicht schön.
Okay, dann wäre es das erstmal von meiner Seite. Mir fällt bestimmt noch was ein. Aber welche Fragen sind denn noch offen? Ich komme.
Wo findet man denn einen Hinweis darauf, welche Schriftarten man da für die Covergestaltung überhaupt verwenden darf bezüglich Lizenzen, kommerzieller Gebrauch?
Das findet man im Internet. Natürlich, es gibt einige Webseiten wie zum Beispiel FontScroll oder Darfont. Die sind relativ gut, weil man da sortieren kann nach Schriftarten, die für kommerzielle Nutzung zugänglich sind. Die sind auch kostenlos. Man muss die aber mit Vorsicht genießen, weil viele Webseiten nicht immer ganz abgesichert sind, was diese Sachen angeht. Aber Darfont und FontScroll sind so meine zwei größten Quellen, die ich so habe für Fonts. Ansonsten kriegt man ganz günstige welche bei MyFont, wenn man so mal im Sale guckt oder so, da gibt es schon Fonts so ab 2-3 Euros, die sind sehr schön. Und ansonsten, wer sich wirklich für Grafikdesign interessiert und das wirklich ausbauen möchte, kann dann auch mal was investieren. Also ich habe eine Schriftart, in die habe ich mich verliebt, mit der habe ich jetzt bestimmt schon 3-4 Cover gemacht, immer so ein bisschen in einem anderen Stil. Und die hat 25 Euro gekostet und das ist momentan so mein Lieblingsding. Aber ja.
Wenn man ein Cover in Auftrag gibt, mit was für einer Preisspanne muss man denn ungefähr rechnen?
Also im Bereich Self-Publishing ist es so, dass die Grafikdesigner, die in dieser Sparte arbeiten, sich relativ so miteinander kennen. Da muss man so rechnen, so zwischen, ich würde sagen, 50 und 400 Euro. Das ist so diese Preisspanne. Und dann muss man halt selber gucken, wie die Qualität ist. Also das Problem an der Sache ist, der Beruf des Grafikdesigners ist nicht geschützt. Jeder darf sich Grafikdesigner nennen und man muss einfach abwägen, ist das Portfolio, was dieser Designer mir präsentiert, gut? sind die Sachen, die ich da sehe, professionell und vor allem auch, ist es der Preis wert? Und dann muss man selber natürlich sehen, wie ist mein Budget? Und es gibt ganz viele Facebook-Gruppen, wo man Cover findet. Neobooks hat letztens auch nach Cover-Designern gefragt. Auf der Facebook-Seite wird man das auch noch finden. Da haben sich ganz viele gemeldet. Und ansonsten gibt es, ich glaube, das heißt selfpublishingmarkt.de oder so. Da gibt es auch sozusagen Helferlein für Indie-Autoren. Und da sind auch ganz viele Cover-Designer dabei.
Wirklich niemand?
Es heißt ja immer, dass ein Cover sehr, sehr gut den Inhalt eines Buches wiedergeben soll. Wie kommt man dann richtig auf den Inhalt des Buches, wenn man das Buch jetzt gar nicht gelesen hat?
Sag mal.
Okay, hören Sie mich jetzt?
Bist du lauter?
Ja. Jetzt?
Ja, super.
Okay, wie ist es denn, weil es heißt immer, dass ein Cover so gut den Inhalt widerspiegeln soll und so. Und wie ist es, wenn man das Buch gar nicht gelesen hat? Also,
ja. Zum Thema, das Cover muss den Inhalt widerspiegeln. Ich glaube, das trifft nicht immer zu. Ich glaube, man muss den Leser auf den richtigen Pfad bringen. Das bedeutet, man kann entweder eine Emotion vermitteln, die das Buch widerspiegeln möchte. Man kann eine Situation vermitteln, die das Buch widerspiegelt. Oder man kann einfach eine Grundstimmung machen. Ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Und bei mir ist das so, ich habe sozusagen ein Buchcoverformular. Da stehen mehrere Angaben drin, zum Beispiel, wo spielt es, in welcher Zeit und dann zum Beispiel auch Beispielcover, die zum Beispiel als Vertreter für dein Cover gelten würden, dass ich so sehe, welchen Stil bevorzugt der Autor und was kann er sich darunter vorstellen. Und dann gibt es natürlich, dann bekomme ich eine ausführliche Inhaltsangabe. Es gibt manche Autoren, die haben mir auch schon ein Exposé geschickt, das habe ich mir gerne durchgelesen. Und natürlich steht man auch immer in Kommunikation mit dem Autor und ich mag es auch gerne, wenn der Autor mir Feedback gibt und sagt so, vielleicht wenn es nicht passt, sagt er, okay, das ist nicht so die Stimmung in meinem Buch, ich hätte es vielleicht ein bisschen düsterer oder das Cover ein bisschen blauer, weil das die Stimmung da drin wiedergibt. Ich glaube, die Kommunikation zwischen Designer und Autor sollte auf jeden Fall stimmen, weil das einer der wichtigsten Punkte ist, auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank erstmal. Ich habe noch mal eine Frage, ob es so ein paar Grundregeln gibt, 4 oder 5, jetzt neben der Typografie, die man beachten sollte. Sie hatten das ja jetzt schon genannt, dass man nicht zu viele Schriften, aber ich weiß zum Beispiel, man sollte auch diese Stufung bei Titeln vermeiden. Gibt es da noch ein paar mehr Grundregeln, die Sie einem an die Hand geben können?
Generell würde ich sagen, es ist, wenn man sich für das Thema Grafik bzw. Coverdesign interessiert, sollte man sich nicht nur auf Cover fixieren, sondern generell auf den Bereich des Grafikdesigns. Es gibt von dem Galileo Verlag ganz viele tolle Bücher, die sich darauf spezialisieren, sowas wie Grundlagen von Grafikdesign von Galileo für Studium oder so. Die sind sehr verständlich, aber ansonsten gibt es solche Regeln wie zum Beispiel Elemente in den goldenen Schnitt setzen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man machen kann, dass man eventuell kontrastreich arbeitet. Das bedeutet schöne Farbkontraste, etwas sehr Beliebtes auf Buchcovern. Gerade im Action- oder Fantasy-Bereich ist der Vergleich von Blau und Orange. Das sieht man auch sehr häufig. Ansonsten würde ich sagen, dass das generell man einfach darauf achten sollte, dass eine Stimmigkeit da ist und dass man vielleicht auch nicht zu viele Bilder benutzt. Also es gibt, jetzt mal abgesehen von der großen Fantasy-Manipulation, wo man wirklich ganz viele Komponenten zusammenfügt, aber es gibt so Leute, die klatschen ganz viele Sachen auf das Cover und dann sieht man diese Stimmung nicht. Und eine große, etwas, was sehr wichtig ist, ist zum Beispiel die Priorität auf dem Cover zu setzen, zu sagen, man erzählt den Leser, oder die, man erzählt dem Betrachter, wie er dieses Cover zu betrachten hat. Soll der Fokus auf das bildliche Element gesetzt werden oder soll das Fokus auf der Schrift gesetzt werden? Das bedeutet, was will ich dominieren? Dann, was soll größer sein, Autor oder der Titel? Also sozusagen, man erstellt so eine Hierarchie, um zu gucken, wie die Elemente wirken. Und am Ende soll das Ganze harmonisch wirken. Ich glaube auch, dass viele Sachen, was Grafikdesign anbelangt, eine Übungssache ist, um vor allem darin ein Auge dafür zu bekommen. Und ja, ansonsten fallen mir nicht viele Regeln ein. Außer bitte benutzt keine 3, 4, 5 verschiedenen Schriftarten, wenn es nicht gerade gewollt benutzt ist. Und ja, doch. Für Fonts gibt es noch eine gute Regel. Viele Leute denken sich, okay, die Schrift ist jetzt mir zu schmal, ich ziehe sie einfach mal groß. Also es gibt was, da machen sich viele Grafikdesigner lustig, das heißt, don't touch the font. Lass sie so, wie sie ist, bearbeite sie gerne, aber nicht strecken oder irgendwelche Sachen. Also das wird auch oft gemacht und das würde ich vermeiden auf jeden Fall.
Haben Sie speziell Erfahrungen bei Sachbüchern oder gibt es da was, was man da beachten müsste?
Ich bin jetzt erst vor kurzem in den Genuss da gekommen, mich mehr mit Sachbüchern auseinanderzusetzen. Und ich habe vor einiger Zeit einen Grafikdesigner, also einen Vortrag beobachtet und der hat ganz viele hilfreiche Punkte genannt. Zum Beispiel, dass Sachbücher, wenn sie sich nicht gerade mit dem Thema Trauer oder solche Sachen beschäftigen, relativ hell sein sollten. Relativ klar sein sollten, das würde klare Schriften verwenden, die nicht, die keinen Spielraum lassen, das zum Beispiel mit einem Roman verwechseln zu lassen. Und vor alledem, dass auf Sachbücher funktioniert dieses Ein-Bild-Motiv. Man hat ein Fokuselement und das spiegelt dann auch wirklich das wider, was man hat. Also zum Beispiel ein Abnehmbuch, da hat man eine Frau, die ganz lächelnd ihre Hose da präsentiert, die viel zu groß ist oder was weiß ich. Ich glaube, da ist das wirklich dieser stumpfe Element, erzähl dem Leser, worum es in diesem Buch geht und verpacke es so schön wie möglich sozusagen.
Danke.
Gibt's große Unterschiede, wenn es jetzt nur fürs E-Book ist? Das Cover.
Wo sind Sie? Ah, da. Nochmal?
Machen Sie große Unterschiede, wenn Sie es jetzt erstmal nur für ein E-Book machen?
Eigentlich nicht. Ich hätte es immer sehr gerne, wenn die Autoren vorher wüssten, ob sie ein Printbuchcover machen oder nicht. Aber ich lege die E-Book-Datei immer so an, dass ich daraus immer ein Print machen kann. Und manchmal, wenn ich mir nicht sicher bin oder der Autor sich nicht sicher ist, dann erstelle ich schon mal sozusagen das Grundgerüst von dem Umschlag. Und wenn das wirklich nur ein E-Book-Cover ist, dann schneide ich es einfach aus und dann bleibt es so. Print und E-Book unterscheiden sich minimal. Also wenn man ein reines E-Book-Cover macht, dann sollte zum Beispiel die Schriftgröße vielleicht ein kleines bisschen größer sein, da sie in den Online-Shops schwer lesbar ist, wenn man in der Buchhandlung steht oder wo auch immer und ein Buch sieht, das gedruckt wurde, hat man dann natürlich sozusagen diesen direkten Augenkontakt und da kann man auch kleine Details erkennen. Viele der E-Book-Verlage, die momentan da sind, arbeiten mit großen, einfachen Motiven, damit sie sehr schnell für das Auge auch in kleiner fasst werden können. Das bedeutet, man arbeitet sozusagen man versucht den negativen Aspekten von kleinen Online-Shops entgegenzuwirken, indem man die Motive größer macht oder die Schrift größer, ja.
Gut, dann sage ich schon einmal vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass Sie so lange zugehört haben, dass du da warst. Ich habe jetzt auch wieder sehr viel gelernt, obwohl wir uns ja schon einige Jahre kennen.
Ja.
Und ich weiß nicht, kommst du noch mit zu unserem Stand, falls noch jemand Fragen hat, Kontaktdaten?
Gerne. Ja.
Okay, der Neobook-Stand ist vorne D203. Da werden wir uns noch aufhalten und da können Sie gerne auch noch Fragen stellen. Vielen
Alles
Dank.
Klar.
voicerepublic.com, home to the spoken word.